Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.
Wir haben in unserem Magazin regionale Resonanzen über ganz viele kulturelle Themen bereits informiert und uns auch mit vielen Gesprächspartnern getroffen. Das Thema Literatur und Lesung ist allerdings jetzt das erste Mal auf dem Zettel bei uns. Und wir haben im Studio zu Gast Anja Marschall, eine Schreiberin, die sich mit ganz vielen Themen im Krimi-Bereich bereits einen Namen gemacht hat. Und wir wollen uns ein bisschen unterhalten über das, was geschehen ist und worum es jetzt geht. Wir haben festgestellt, dass das Thema Literatur in Wilster zunehmend sich versucht oder sagen wir mal so, zunehmend geschätzt wird als eine kulturelle Gattung, die dort eine neue Heimat gefunden hat. Das heißt, Literatur zieht weitere Literatur an. Kann man das so sagen, dass Wilster jetzt so langsam auf dem Weg ist, zu einer Art Hochburg für Lesungen zu werden?
Absolut. Guten Tag erstmal.
Ja, hallo.
Eindeutig. Also in Wilster ist eine ganz aktive Gemeinschaft. Da gibt es einmal den Verein Leselust. Dann gibt es das Kulturhaus. Es ist eine ganz aktive Gruppe, die wird auch immer größer. Also zum Beispiel beim Verein Leselust, da man trifft sich dann einmal im Monat zur Lesung im Rathaus. Im neuen Rathaus nennt sich das, obwohl das schon über 200 Jahre alt ist, im Spiegelsaal. Ganz wunderbares Ambiente. Und man bekommt dort, also als für mich als Autorin, ich sitze da vor 100, 110 Leuten und lese. Und jedes Mal ist es eine wunderbare Atmosphäre. Das heißt also, nicht nur, dass die Gäste gerne kommen, auch die Autoren kommen zunehmend gerne. Die kommen aus ganz Deutschland, die kommen auch aus dem Ausland extra für eine Lesung nach Wilster.
Das ist super.
Und sehr unterschiedlich. Also es sind jetzt nicht alles, ich bin ja nun aus dem Krimi-Genre und viele von uns Krimi-Leuten sind sehr, sehr, sehr gerne in Wilster. Auch wir Autoren haben Lieblingsorte, wo wir lesen und Wilster rangiert da sehr weit oben. Und wir haben, also ich habe festgestellt, in Wilster gibt es auch Ratgeber zum Thema Garten. Solche Sachen werden da auch vorgestellt oder biografische Dinge oder ganz andere, also eine unwahrscheinlich große Breite. Und ich glaube, das ist einer der Geheimnisse von diesem Verein Leselust, dass sie sich nicht auf eine, nehmen wir mal, hochliterarische Ecke oder so beschränken und mit den Kulturfedern ein bisschen so vor sich hin wackeln, sondern das sind Leute, die gehen sehr bodenständig dran. Was könnte unserem Publikum gefallen? Wer ist unser Publikum? Und diese Leute laden sie ein und diese Rechnung geht auf.
Das ist ganz erfreulich zu hören, weil im Grunde genommen doch die Literatur innerhalb der Kultur ein Genre ist, das nicht gerade mit riesen Besucherzahlen um sich wirft. Und solche Besucherzahlen in einem Ort wie Wilster zu bekommen, denke ich mal, ist schon ziemlich besonders. Denn selbst in Großstädten werden kaum mehr als 100, 150 Leute überhaupt zu Lesungen gezählt, es sei denn, es kommt irgendein
Hochkopf hat er, ne? Wie Herr Fitzek, der hat übrigens auch schon in Wilster gelesen. Ach, da reichte natürlich der Spiegelsaal nicht mehr mit seinen, in Anführungszeichen, puppeligen 100 Stühlen. Da musste das Kolosseum her und das war nachher mit 300, 400 Leuten voll. Auch das sind so Highlights, die natürlich dafür sorgen, dass Wilster auch in der bundesdeutschen Gemeinde als Ort der Literatur wahrgenommen wird.
Worauf führen Sie das zurück? Hat das was mit dem Ort zu tun, dass dort besonders belesene Bürger leben?
Nein.
Machen die alle Werbung, dass das ganze Umfeld mit einbezogen wird? Woran liegt das?
Es hängt damit zusammen, dass es eine sehr effizient arbeitende Gruppe ist, die sehr professionell vorgeht. Also ich sage jetzt nicht nur Leselust, sondern auch das Kulturhaus, die ja ganz andere Dinge machen. Zum Beispiel auch darstellende Künste, Theater und so weiter. Aber es ist eine sehr professionelle Gruppe in beiden Einrichtungen, die über einen langen Zeitraum sehr kontinuierlich gute Arbeit geben. Und das macht sich bezahlt. Also Eintagsfliegen, die heute da sind und morgen weg sind, davon gibt es massenweise Leute mit super tollen Ideen, aber die nach einem Jahr dann schon wieder die Segel streichen. Solche Leute brauchen wir hier nicht. Wir brauchen Leute, die ganz ruhig, kontinuierlich und an der Sache interessiert sind. Und da hat man in Wilster einfach eine ganz perfekte Gruppe. Ich muss dazu allerdings auch sagen, die Erfolge von Wilster strahlen auch schon in die Umgebung. Also in Wewelsfleet beispielsweise haben wir nun unser Alfred-Döblin-Haus. Das ist ja das ehemalige Haus von Günter Grass, wo die Literaturstipendiaten der Akademie der Künste aus Berlin immer anreisen. Für 3 Monate dürfen sie da kostenfrei leben und arbeiten. Immer wenn dann von denen welche da sind, gibt es auch Lesungen im Alfred-Döblin-Haus. Das ist auch was Besonderes. Auch das wird wieder vor Ort von 2 Damen organisiert. Also so diese... Es ist schon eine Art literarische oder bibliophile Atmosphäre hier in der Wilstermarsch langsam entstanden. Und die Wilstermarsch ist da noch lange nicht am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen.
Wenn man das jetzt zusammenfasst, ist sozusagen die Ausstrahlung von Wewelsfleet auf Wilster, genauso wie von Wilster wieder retour nach Wewelsfleet, eine Verstärkung dieser ganzen Szene. Greift die nicht auch sehr viel weiter als nur über die Wilstermarsch?
Ganz bestimmt, aber für den Bereich kann ich dann schon fast gar nicht sprechen. Das ist dann eher so ein Bereich, da müsste man das eigentlich vom Vernetzen her noch größer aufziehen und perfekter machen. Also momentan sind die einzelnen Gruppierungen untereinander sehr schön vernetzt. Man redet miteinander, man spricht sich auch mal ab, wen können wir einladen, dann müsst ihr den nicht einladen. Also das ist jetzt nicht so eine Doppelung zum Beispiel. Es gibt, was mir gut gefällt, es gibt keine Konkurrenz untereinander, sondern man ergänzt sich. Und das könnte auch einer der Gründe sein, warum Bücher lesen, also ich sage jetzt ganz bewusst nicht nur Literatur. Literatur hat ja immer so ein bisschen hochnäsigen Duktus, sondern Bücher und Lesen und das lebt eigentlich auch sehr von Menschen, die auch aktiv sind. Und die sprechen sich ab, schönes Netzwerk. Wünschenswert wäre es, wenn es so ein Netzwerk würde, das auch noch mit anderen Gegenden, mehr mit Itzehoe zum Beispiel, zusammenarbeitet. Aber das wird sich sicherlich irgendwann ergeben.
Frau Marschall, Sie kommen selbst aus Wewelsfleet oder wohnen dort. Hat diese Umgebung etwas dazu beigetragen, dass Sie selbst angefangen haben zu schreiben? Hat das einen Einfluss auf Sie gehabt?
Nein. Nein, das hat es nicht. Ich habe angefangen zu schreiben. Das war gerade ungefähr die Zeit, als ich von Hamburg, ich bin eigentlich gebürtige Hamburgerin, hier nach Wewelsfleet gezogen bin. Da war mein erstes Buch schon fast fertig.
Und das handelte?
Das war mein allererster Versuch. 16. Jahrhundert, Elisabeth I., Spionageroman. Und es ist sehr schwierig, vor allem auch wenn man Anfänger ist, zu recherchieren. Ich kann ja nicht jede Woche rüberfahren nach England und dann da in den Archiven rumsitzen, das geht nicht. Das war aber eine Erkenntnis, die hatte ich erst ab Seite 230 und musste dann leider dieses Projekt beenden, weil das ging einfach nicht. Das nahm und nahm und nahm kein Ende. Und da ich nun selber aus der Arbeits- und Sozialforschung komme und recherchieren gelernt habe und sehr, sehr, sehr viel Wert darauf lege, dass meine Bücher gut recherchiert sind, habe ich einfach irgendwann die Segel streichen müssen und habe dann aber festgestellt, das hat mir so viel Spaß gemacht alles, ich schreibe noch einen historischen und dieses Mal spielt er dann bitteschön in Glückstadt, weil Glückstadt hat ein tolles Stadtarchiv und da konnte ich super toll recherchieren, ohne dass ich irgendwie mich in einen Flieger setzen musste. Und das hat dann auch wirklich was gebracht und nach, hauen Sie mich, 2,5, 3 Jahren hatte ich dann mein Erstlingswerk Fortunas Schatten tatsächlich fertig, ein Krimi, historischer Krimi, der 1893 in Glückstadt spielt.
Nun gibt es ja seit einiger Zeit so eine Art Welle, mit historischen Romanen, hat Ihnen das irgendwie genützt dabei? Denn eine, sagen wir mal, sehr lokal angesiedelte Geschichte, wie jetzt in Glückstadt, erfährt ja ganz viel Popularität.
Richtig.
Durch, sagen wir mal, durch eine Art Trend, der entstanden ist. Hat Ihnen das geholfen dabei?
Ja, aber ganz anders, als Sie wahrscheinlich denken.
Nämlich?
Und zwar, ich hatte mich darüber aufgeregt damals, das war so 2009, dass dieser historische Trend, der war da, war sehr erfolgreich. Und ich habe es auch gerne gelesen, aber ich habe mich immer über die schlechte Recherche geärgert. Wenn denn da junge Frauen auftreten und dem König erzählen, wie er seinen Job zu machen hat. Oder es waren immer so, das Historische war immer nur eine billige Kulisse.
Mhm.
Die Rüschenkleidchen und auch wie niedlich, aber jeder hat sich so benommen, als würde er im Jahre 2017 in Itzehoe leben. Und das hat mich wahnsinnig geärgert. Und dann habe ich beim Italiener gesessen mit meinen Freunden und habe mich mal wieder wahnsinnig aufgeregt, wie das dann angehen kann, nicht? Und das ist ja wohl, und wie erfolgreich die sind. Bändeweise wird denn da schon produziert. Und dann haben meine Freunde irgendwann zu mir ganz genervt gesagt, dann mach's doch besser. Und habe ich gesagt, dann mache ich das auch. So, und so entstand dann also mein erstes Buch, Fortuna Schatten, aus dieser Situation heraus, dass es eben diesen Trend gab und ich gedacht habe, verdammt ich nochmal, das kann ich aber besser.
Maybe this time things will turn out right.
Okay, wo sind Ihre Schwerpunkte?
Ich mag wahnsinnig gern das 19. Jahrhundert. Wir haben gerade eben über diesen historischen Hype geredet. Dieser Hype war damals mit Büchern, die im Mittelalter spielten. Die Hebamme von so und so, die Goldschmiedin von so und so, nicht? Also das ist, fing damals mit Ken Follett an und den Säulen der Erde und so. Ne? Und dieser Trend ging über Jahre, Jahre, Jahre und war für die Verlage eine Goldgrube. Und plötzlich war dann Ende. Eine der letzten war dann nochmal so mit Ini Lorenz, ne, die Wanderhure. Und dann war es auch wirklich langsam, der Markt war gesättigt und es war vorbei. Und die Verlage guckten alle aus der Wäsche, weil sie immer wieder Mittelalter produzierten und keiner wollte es haben. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, ihr müsst nicht immer nur Mittelalter machen, sucht was Neues. Nehmt doch mal das 19. Jahrhundert. Kaiser Wilhelm hier in Deutschland, die Umbrüche, alles war neu, die ganze industrielle Revolution, die Frauen fingen an, sich neu zu finden. Alles wurde neu, Sozialgesetze und so. Da ist doch Stoff für 1000 Geschichten drin. Ja, hieß es dann, ja, nee, ach nee, 19. Jahrhundert, das ist so langweilig. Ich habe tatsächlich von einem Verlag, von einem großen Verlag, die für mein erstes Buch damals die Absage bekommen, für mein Buch, wie gesagt, spielt 1893, 94. Ich habe Absage bekommen mit der Begründung, Mittelalter verkauft sich nicht mehr. 1894, Mittelalter verkauft sich nicht mehr.
Das 19. Jahrhundert, Mittelalter, ja, das habe ich noch nicht gewusst.
Ja, also ich habe auch erst gedacht, ich habe mich verlesen, aber na gut. Und dann habe ich, das war dann so meine Botschaft, nicht so meine Aufgabe, meine Vision, jetzt aber erst recht. Jetzt wird es 19. Jahrhundert und ich schreibe, jetzt bin ich in diesen Tagen dabei, den vierten Band von meiner historischen Reihe um Hauke Söthje zu schreiben. Und kommt jetzt beim Emmons Verlag immer raus. Und der nächste Band erscheint im nächsten Jahr und ist sehr, sehr erfolgreich. Also das 19. Jahrhundert kommt an. Und wenn man sich mal die Verlagsschauen anschaut, überall 19. Jahrhundert. Ich habe also damals recht gehabt, als ich sagte, das 19. Jahrhundert wird für die Verlage das, was das Mittelalter einmal war.
Vielleicht haben Sie ja den neuen Trend losgetreten.
Oh, das wäre schön.
Ja, aber sind diese Romane alle auf dem Sektor historischer Krimi anzusiedeln oder geht es da auch um andere Themen?
Man braucht für den Leser schon einen zeitgemäßen Hook, also einen Haken.
Ja.
Aber mir ist es ganz wichtig, dass die Leute, während sie das lesen, zwar einen spannenden Fall haben, Aber für mich ist wichtig, dass das Historische nicht einfach nur eine, was ich vorhin sagte, billige Kulisse ist,
ja,
sondern es kann, die Geschichte, die ich erzähle, kann nur zu der Zeit an dem Ort spielen. Das heißt also, die Geschichte ist verwoben mit dem Ort, mit dem Ambiente, mit der Zeit, auch mit der Vorstellung, wie zum Beispiel Frauen zu sein haben. Das habe ich auch immer gerne mit drin. Mein Hauke Söttchen, mein Kommissar, der hat eine Verlobte. Und die Fans sind immer ganz wuschig, weil der Kerl es nicht hinkriegt, sie nun endlich mal zu fragen, ob sie ihn nicht mal endlich heiraten will. Aber gut, das bleibt spannend, ob es beim nächsten Band funktioniert. Aber diese Sophie, diese Nebenfigur, lebt das Frauenbild, wie es damals war, nämlich sehr im Umbruch. Sie ist eine sehr widersprüchliche Persönlichkeit. Ich habe also immer gerne ein bisschen was, ein Frauenthema mit drin, ob es jetzt heiraten, arbeiten oder was auch immer ist. Und dann habe ich immer noch gerne tatsächliche, aktuelle, historische Dinge da drin. Zum Beispiel das war der zweite Band, Tod am Nord-Ostsee-Kanal. Das spielt während der Bauzeit des NOKs, und zwar in Brunsbüttel. Es kann nur zu der Zeit spielen, weil dieser Kanal wurde nun mal da gebaut. Und es kann nur an dem Ort spielen, weil es gibt in ganz Deutschland nur einen einzigen Nord-Ostsee-Kanal. Von daher versuche ich, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, wo alles miteinander irgendwie zu tun hat und in Beziehung steht.
Im Herbst werden Sie uns wieder zu einer Lesung nach Wilster entführen. Und da würde ich gern mal hören, Sie haben ja auch noch andere Themen bearbeitet, nämlich englische Literatur aus der viktorianischen Zeit, die Sie selbst übersetzen und in der Übersetzung versuchen, einen Anschluss an die heutige Sprache zu bekommen. Und diese Lesung, die Sie im November dann in Wilster im Palais halten werden, ist die Frage, was können Sie uns darüber heute schon mal berichten, worum geht's da?
Also es ist tatsächlich mein Hobby, alte, original-viktorianische Krimis zu übersetzen und dabei aber nicht jetzt die gängigen Autoren mir vorzunehmen, sondern eben Schätzchen, vergessene Schätzchen. Und Mary Elizabeth Braddon ist die, man kann es mit Fug und Recht behaupten, die erste Bestseller-Autorin im Genre Krimi gewesen, lange vor Agatha Christie. Und ich sag mal so, sie hat so die Brücke geschlagen zwischen Bronte und Christie. Und ihre Bücher sind einerseits Krimis, aber eben, sagen wir mal so, man hört das Rauschen der Unterröcke in diesen Büchern.
Wunderbar.
Und deren Spannung ist eine ganz andere als unsere Spannung, wie wir sie heute haben. Bei uns muss immer Blut fließen, da müssen Leute totgemetzelt werden, sonst ist es nicht spannend, denken viele Leute, ist aber falsch. Und gerade diese viktorianischen Krimis, wo eben so etwas Schreckliches nicht passiert, sind trotzdem spannend, weil sie eher gesellschaftliche Dissonanzen als Ursache für Verbrechen nutzen. Und dazu dennoch dieses, ich sag mal einfach so Bronte-Flair, nicht so ein bisschen so Landhaus und so weiter. Das ist wunderschön. Aber man darf nicht vergessen, so schön diese Bücher auch sind, sie sind in einem Stil geschrieben worden, wie man das in Mitte des 19. Jahrhunderts in England gemacht hat. Das ist eine Sprachart, wie wir sie heute, es sei denn, man ist Literaturprofessor oder man ist Student der Literatur und verdonnert, solche Sachen lesen zu müssen. Aber man kann das heute als normaler Leser gar nicht mehr genießen. Und meine Mission in Anführungszeichen bestand und besteht darin, diese alten Bücher zwar immer noch mit einem Unterrockrauschen zu übersetzen, aber in einer Art und Weise, dass der Leser es heute auch genießen kann. Also ganz mit zarter Hand das Ambiente behalten, aber trotzdem auf Redundanzen zum Beispiel zu verzichten. Schönes Beispiel ist, man findet in diesen alten Büchern alles, was der Autor oder die Autorin für wichtig hielt, wurde wiederholt. Bei dem ersten Buch, was ich übersetzt habe, Das Geheimnis der Lady Audley, auch von Mary Elizabeth Braddon. Das ist der Mega-Bestseller, also zu vergleichen mit J.K. Rowling von heute. Ne? Und ständig hat die Protagonistin ihr goldenes Haar über die Schulter geworfen. Und sie ging mit den Händen durch ihr goldenes Haar. Und also wirklich, auf jeder Seite ständig ihr verdammtes goldenes Haar. Also spätestens ab Seite 15 hätte jeder Leser von heute dieses Buch zur Seite gelegt und gefragt, ob der Autor einen veralbern will. Nein, das war damals ein Kunstgriff, um den Leuten die Bedeutung, die große Bedeutung. Nun darf man nicht vergessen, diese Bücher haben 5, 6, 700 Seiten. Und wenn sie auf jeder Seite ständig das goldene Haar, und ihr goldenes Haar lag auf dem Kissen und dann stand sie auf und ihr goldenes Haar fiel über die, oh nee, so, das ist eine ein Kunstgriff, den musste ich natürlich, das musste ich wegkastrieren, das ging nicht.
Gibt es denn dafür einen vergleichbaren Kunstgriff, was die von der heutigen Literatur benutzt wird, womit man das sozusagen ersetzen kann?
Nein, man kann es nicht ersetzen.
Also es wird einfach gecuttet.
Also der Leser heutzutage ist gerade im Bereich Krimi unwahrscheinlich gut geschult. Der weiß sehr genau zwischen den Zeilen zu lesen. Der kann Dialoge der Figuren sehr gut einschätzen und hat ein Gefühl dafür, wer der Mörder ist. Und wo sind jetzt nur die Red Herrings, also die falschen Fährten? Mhm. Und da brauche ich nur einmal von den goldenen Haaren reden und meinetwegen auf Seite 115 nochmal kurz die Haare erwähnen. Das reicht völlig. Unser Leser heutzutage hat es abgespeichert. Ob das nachher irgendeine Bedeutung hat für den Mordfall oder nicht, es bleibt außen vor. Aber unsere Leute sind sehr viel bildlicher gebildet. Also ein Leser heutzutage ist fernsehaffin und also zumindest hat er einfach eine Bildung in diesem optischen Bereich, den die Leute zur viktorianischen Zeit nicht hatten. So dass es zum Beispiel auch passiert, dass denn da ganz unwahrscheinlich detailliert Häuser beschrieben werden. Und hier ist noch ein Erker und da rankt sich ein Efeu hoch und noch einer. 10 Seiten Beschreibung eines einzigen Hauses. Dieses Haus taucht in diesem Buch nie wieder auf.
Also überflüssig, völlig gecuttet.
Was mache ich als Krimi-Autorin unserer heutigen Zeit? Ich erzähle, da ist ein hübsches Haus und da ist ein bisschen Efeu dran, erledigt. Und schon mache ich eben aus 760 Seiten 360 Seiten. Das okay. ist mein Job. Also andere Sachen mache ich da eigentlich nicht. I want to be different, but I'm not sure if I can do it on my own. Cause every now and then the darkness tries to chase me.
Was ist Ihnen in der Bewältigung der altmodischen englischen Sprache da zu Hilfe gekommen? Das ist ja auch eine Sprache, die man mit modernem Englischverständnis ja nicht einfach so runterliest.
Das ist richtig. Also ich finde die alte viktorianische Sprache unwahrscheinlich schön. Also im Englischen jetzt gelesen, hat sie eine wunderbare Melodie. Und man merkt das, wenn gute Schauspieler zum Beispiel bei Hörbüchern sich mal diese alten Texte vornehmen und dann diese alten Texte lesen. Das ist von der Betonung her wirklich wie ein Musikstück. Das ist wunderschön. Aber man muss dieses Verständnis für diesen Flow haben. Und wenn ein normaler Leser sich so ein Buch vornimmt, der hat dieses Flow-Feeling nicht. Der sieht einfach nur ein Semikolon, noch ein Semikolon, noch ein Semikolon und endlich kommt mal ein Punkt. Wunderbar. Das ist kein Genuss für unsere Leute heutzutage zu lesen. Also habe ich alle Sätze mir vorgenommen und geguckt, ob ich aus 5 Semikola nicht vielleicht 5 Sätze machen kann. Oder vielleicht sogar einen Teil rausschmeißen kann, vor allen Dingen den mit dem goldenen Haar.
Also wenn der Leser jetzt auf die Idee käme, sich einen dieser Schätze mal im Original vorzunehmen, geht ihm das da so ähnlich wie bei Shakespeare, dass man immer nur mit einem Spezial-Dictionary daneben lesen muss? Oder kann man das eher auch so bewältigen?
Ich finde, mit einem guten Englisch-Wortschatz, also der über das Niveau von You Can Say You To Me hinausgeht, ne? Da kann man das schon genießen. Es ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig und man sollte sich wirklich Zeit lassen. Also wenn man Lady Audley's Secret von Mary Braddon, 1862 erschienen. Wenn man das im Original liest, sollte man sich wirklich Zeit und Muße lassen und nicht davon ausgehen, dass es jetzt ein spannender Krimi ist, sondern wirklich auch die Sprache genießen. Dann funktioniert es auf alle Fälle.
Okay, aber dass wir es auch wirklich genießen können, dafür wollen Sie dann sorgen im November, wenn Sie daraus aus Ihrer Übersetzung vorlesen. Können Sie noch mal zu dem Termin was sagen und wann es losgeht?
Donnerstag, den 29. November um 19.30 Uhr. Und es wird aber nicht nur sein, dass ich aus dem Buch etwas lese, im Original sowie auch in der deutschen Übersetzung, sondern ich werde auch sehr, sehr viel über diese Autorin Mary Elizabeth Braddon sagen. Eine spannende Frau. Die hat ein Leben gehabt, also die hat zum Beispiel, mal so als kleinen Teaser, wie man so schön sagt, die hat mit ihrem ersten Buch Lady Audley's Secret so viel Geld verdient, dass sie bis an ihr Lebensende ihre 15-köpfige Familie ernähren konnte. Und zwar gut bürgerlich.
Außergewöhnliche
Leistung, ganz genau. Also deswegen, wenn ich sage, die war so erfolgreich wie eine J.K. Rowling heute, ist das nicht übertrieben. Zum Beispiel Charles Dickens, der, ne, den können Sie ja, oder Wilkie Collins, der Autor von The Moonstone, auch beides sehr berühmte Autoren, haben beide unabhängig voneinander gesagt, wir haben von Mary Braddon abgeschrieben.
Ach was.
Und sie ist eine der besten, wenn nicht sogar die beste Autorin unseres Jahrhunderts. So, und jetzt frage ich Sie, wer erinnert sich heute noch an Mary Elizabeth Braddon? Jeder kennt Charles Dickens, jeder kennt Wilkie Collins, aber wer kennt noch Mrs. Braddon? Und das ist so der Wunsch, den ich habe, dass Braddon auch wieder zu den Großen gezählt wird. Und wenn ich da ein kleines bisschen zu beitragen kann mit meinen Übersetzungen, dann tue ich das gerne.
Ich möchte noch mal vom Anfang unseres Gesprächs eine Klammer setzen zum Schluss. Sie haben gesagt, dass die beiden Orte, Wewelsfleet mit seiner Geschichte und dem Literaturhaus und jetzt aktuell halt eben auch Wilster mit der ganzen Szene der Literaturfreunde, nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern sich wunderbar ergänzen. Und das wäre doch toll, wenn wir den Bogen nach Itzehoe schlagen und hier einen dritten Pflock einschlagen für die Literatur. Das heißt also letztendlich die Interessierten auch dorthin bringen und sagen, wir wollen auch die Literaturinteressierten hier aus Itzehoe und der gesamten Umgebung Steinburg mal darauf aufmerksam gemacht haben. Vielleicht wächst das Pflänzchen dann auch in dieser Richtung weiter.
Das wäre sehr schön. Ich bin da sogar noch visionärer. Man könnte eine Art Literaturstraße aufbauen. Die geht von Glückstadt über Wewelsfleet, Wilster und dann weiter bis nach Itzehoe. Also eine richtige Literaturstraße, wo ganz viel zum Thema Bücher passiert.
Wir werden den Faden unbedingt wieder aufnehmen und fortführen. Für heute bedanke ich mich herzlich für das Gespräch mit Anja Marschall.
Dankeschön.
Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.